Sport lebt eben nicht nur von Leistung, sondern auch von Emotionen, von großen Gefühlen. Und es gibt natürlich keine bessere Gelegenheit, als diese unmittelbar nach einem Rennen oder Wettkampf oder Spiel oder was auch immer abzugreifen.
Christian Spiller, hallo.
Hallo Christian, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Interviews mit SportlerInnen, weil du leitest das Sportressort bei der Zeit und ich wollte mit dir über diese seltsamen Interviews reden, die mit SportlerInnen immer live unmittelbar nach einem Wettkampf gemacht werden, wo alle immer komische Sachen reden. Macht ihr bei der Zeit sowas eigentlich auch oder ist das so ein Fernsehding?
Nee, das ist tatsächlich ein Fernsehding. Wir bei der Zeit sind ja schreibend unterwegs. Da ist die Kamera weit weg. Also wir haben zwar auch so Video-Departments, aber da fehlen uns dann sozusagen die Rechte, um ganz nah dran zu sein beim Spitzensport. Also ARD und ZDF und dann auch die, weiß ich nicht, Sky und The Zone zahlen ja beim Fußball sehr, sehr viel Geld, um nicht nur zu übertragen, sondern eben auch diese Interviews führen zu dürfen. Und wir schreibenden Journalisten, wir kommen dann ganz am Ende der Nahrungskette, müssen uns dann so in Mix-Zones mit unseren Ellenbogen den Zugang quasi erkämpfen und die Sportler, die alle schon fünfmal dasselbe vorher gesagt haben in diverse Kameras, müssen uns dann freuen, wenn sie uns dann nochmal dasselbe sagen und in den Blog diktieren.
Die sagen halt wirklich immer das ja, ne? Typischerweise sind so Interviews ja nicht wirklich Interviews, sondern da steht irgendein Mikrofonständer und der stellt die Abwandlung der immer gleichen Frage und zwar seit Jahrzehnten. So kommt es zumindest mir vor. Irgendwelche Fußballer labern dann eine Abwandlung der immer gleichen Antworten seit Jahrzehnten. Wozu braucht man sowas überhaupt? Wozu zahlt man überhaupt so viel Geld dafür, wenn doch letztlich kaum was bei rumkommt?
Ja, ich würde es nicht ganz so schwarz-weiß sehen. Also ich finde schon, dass so Interviews Funktionen haben und zwar gleich mehrere. Also natürlich sollen sie erstmal offene Fragen klären. Also warum haben bestimmte Dinge funktioniert und warum nicht? Also so dieses klassische, woran hat sie gelegen, ne? So. Aber ich finde, eine mindestens genauso große Funktion ist es, Emotionen zu übermitteln. Ja, Sport lebt eben nicht nur von Leistung, sondern auch von Emotionen, von großen Gefühlen. Und es gibt natürlich keine bessere Gelegenheit, als diese unmittelbar nach einem Rennen oder Wettkampf oder Spiel oder was auch immer abzugreifen. Also wenn die Sportlerinnen und Sportler noch voller Adrenalin sind oder anderen Hormonen und oft noch gar nicht selbst reflektiert haben, was eigentlich passiert ist. Also da ist der inhaltliche Wert...
Das ist doch total unhöflich.
Ja, es ist unhöflich, aber trotzdem will man sowas natürlich auch haben. Ne? Also der inhaltliche Wert ist dann oft überschaubar, aber man kommt schon sehr, sehr nah ran an die Sportler und Sportlerinnen und das da profitieren am Ende auch beide Seiten von, weil natürlich die Sportler auch mit diesen Emotionen spielen dann im Endeffekt am Ende.
Tun sie das wirklich? Ich habe oft den Eindruck, dass das nur noch so eine Choreografie ist, das wird abgearbeitet und dann geht's in die Kabine.
Es kommt so ein bisschen darauf an, glaube ich, in welchen Sportarten man sich bewegt. Ja, also beim Fußball mag das schon zutreffen, weil dort natürlich Sportler, also die werden natürlich einfach öfter gefragt, ne, werden ständig gefragt. Also so ein Bundesliga-Fußballer muss jede Woche einmal oder ein Bundesliga-Spiel, sagen wir so, ist jede Woche einmal, manchmal sogar zweimal im Fernsehen zu sehen, wenn unter der Woche noch Champions League oder Europa League oder was auch immer ist. Und oft werden natürlich dieselben Spieler gefragt, also der Kapitän oder die Führungsspieler, die müssen dann raus und müssen dann irgendwie Rede und Antwort stehen. Das gehört zu ihrer Jobbeschreibung auch so ein bisschen dazu. Und da stumpft man natürlich irgendwann ab, weil auch die Fragen natürlich nicht immer die kreativsten sind, beziehungsweise die Fragenauswahl begrenzt ist. Aber ich würde behaupten, dass das bei Leichtathleten oder Schwimmern oder bei allen, bei Sportlern aus Sportarten, die nicht so häufig und regelmäßig im Fokus stehen, dass es da schon was anderes ist, dass die ein bisschen mehr zu sagen haben, vielleicht auch, weil sie ein bisschen mehr im echten Leben stehen, können wir ja vielleicht später noch ein bisschen vertiefen und weil sie natürlich auch nicht so mediengeschult sind und sich dann weniger oft in Phrasen flüchten wollen oder flüchten können. Also der große Unterschied scheint mir, Fußballer vermitteln einem das Gefühl, dass sie mit der Öffentlichkeit reden müssen und andere das Gefühl, dass sie reden wollen.
Zum Beispiel jetzt gerade bei der Leichtathletik-WM, da war es ja tatsächlich anders. Da haben die AthletInnen sich teilweise gegeben wie echte Menschen. Erzähl mal, was war los?
Naja, ich glaube, also ich habe wirklich viel gehört von Leuten, die gesagt haben, ach Mensch, das ist aber toll. Manche haben das nur wegen der Interviews geguckt, weil die Sportler sehr echt, sehr bodenständig, sehr sympathisch gewirkt haben. Also wir hatten verschiedene Fälle. Es gab Zum Beispiel Smilla Kolbe, die 800-Meter-Läuferin, die hat, obwohl sie ganz knapp ausgeschieden war und es nicht ins Finale geschafft hat, hat sie diese Gelegenheit genutzt, um nochmal zu sagen, hier, ich möchte noch was sagen. Übrigens, die rassistischen Kommentare, die einige meiner Kollegen unter ihren Instagram-Accounts, unter ihren Beiträgen bekommen, die gehen gar nicht. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ne? Und mir ist bewusst, dass ich ja aus einer privilegierten weißen Rolle rede, aber das ist mir ein Anliegen, das zu sagen. Ja? Oder es gab einen Hürdenläufer, Uwe Fischer-Breiholz, der sich quasi selbst kasteilt hat, der völlig enttäuscht war, der da so einen Monolog geführt hat, wie unzufrieden er mit sich selbst ist und dass das nicht sein kann und dass er es selber nicht versteht. Er läuft immer diese Zeiten im Training, da klappt alles. Und hier, es ist ihm ein völliges Rätsel und er ist so sauer auf sich, da musste selbst der Interviewer irgendwann dazwischen gehen und sagen, naja, jetzt seien Sie doch mal nicht ganz so streng mit sich selbst. Ne?
Da hat er nicht mitgerechnet,
aber trotzdem.
Gehabt, ne?
Genau. Ne? Und dann gab es natürlich noch den Fall von Lea Meyer, der Hindernisläuferin, die völlig bedient, aber wer kann das nicht verstehen, die ist irgendwie 2 Minuten vorher kopfüber im Wassergraben irgendwie untergetaucht, ja, in aussichtsreicher Position liegend, auch nicht zum ersten Mal in ihrer Karriere, musste damit ansehen, wie ihre Konkurrentin Gesa Krause, die beiden scheinen sich auch nicht wirklich zu mögen, muss man auch dazu sagen, musste mit ansehen, wie die wieder Gold gewinnt, obwohl sie selbst die ganze Führungsarbeit gemacht hat und hat dann einfach gesagt, ja, mir geht's scheiße und ich finde blöd, dass sich die Krause da immer an mich ranhängt und dann am Ende einfach an mir vorbeiläuft und sich feiern lässt, während ich hier, wie im wahrsten Sinne des Wortes, ein begossener Pudel dastehe und hier Sachen erklären muss. Ja. Das hat für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt, dieses Interview. Und natürlich war das aus der Emotion heraus auch wirklich an der Grenze zur Unkollegialität und Unprofessionalität, aber gerade deswegen auch so menschlich und irgendwie auch nicht unsympathisch, fand ich.
Teil der Reaktionen waren sogar Kritik an den Reportern. Der Sprinter Owen Unser hat ein Interview abgebrochen, als es um Doping ging. Die Kugelstoßerin Yemisi Mabri schreibt auf Instagram, Finale erreicht und statt Rückenwind gibt es erstmal eine Aufzählung deiner Niederlagen, weil sie ja erstmal Statistik unter die Nase gerieben haben, dass ihre Konkurrentin ja viel besser ist. Haben die Sportlerinnen auch da einen Punkt?
Ich tue mich da ein bisschen schwer, den Punkt zu finden. Also wenn wir jetzt über den Fall der Kugelstoßerin reden, da war, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage auch so ein bisschen so eine goldene Brücke gebaut, damit sie sagen kann, naja, aber jetzt mache ich's, also dann ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, mal zu zeigen, dass ich es doch kann. Ich glaube, sie wollten auch so ein bisschen Druck rausnehmen aus der Angelegenheit, weil sich Yemisa Mabri auch vorher immer so ein bisschen beschwert hat, dass sie, ne, seitdem sie Olympiasiegerin geworden ist, dass da alle immer wieder Goldmedaillen von ihr erwarten und das war so ein bisschen auch eine Gelegenheit zu sagen, naja, ganz so einfach ist es halt nicht. Sie hat das dann anders verstanden, hat er ein paar Tage später diesen Post losgelassen.
Sie haben hinterher gesagt, Sie hätten in diesem Interview auf Fakten basiert darstellen wollen, dass Mabris Konkurrentin ja die Favoritin sei und erklären wollen, Mabri, weil sie ja schon Olympiasiegerin ist, dass sie deshalb ja eigentlich gar nicht gewinnen müsse und auch gar nicht so einfach ist, gegen eine derart starke Konkurrentin zu gewinnen und so. Du sagtest gerade, das hätte sie falsch verstanden. Ist es nicht eigentlich der Job von uns Journalisten, dafür zu sorgen, dass wir nicht missverstanden werden?
Ja,
also was ist denn das für eine Begründung? Also ist doch,
ja, das stimmt, aber es liegt natürlich nicht immer komplett in unserer Hand, wie wir verstanden werden. Also ich glaube, jeder wird irgendwann mal missverstanden. Und ich würde auch sagen, dieser Job ist nicht einfach. Diese Field-Interviews, wie sie ja heißen, in der Fachsprache zu führen, wirklich unmittelbar nach dem Wettkampf mit hoch emotionalisierten Sportlern vor 1 Million im Publikum live, das ist wirklich nicht so einfach, glaube ich, wie es aussieht. Also ich würde nicht tauschen wollen. Ne? Das ist wirklich eine ganz schwierige Aufgabe. Und da die richtige Balance zu finden zwischen wirklich journalistischem Anspruch, aber natürlich auch nicht komplett nur schlechte Laune verbreiten zu wollen, ist gar nicht so einfach. Generell finde ich, mir fällt in der Welt des Sports aber schon immer wieder auch auf, dass viele Sportler und auch Trainer so ein bisschen wenig schiefes Bild von der Aufgabe des Journalismus im Kopf haben. Ja, also man hört das ja auch vom Bundestrainer immer wieder, so nach dem Motto, wir müssen alle zusammenhalten, auch ihr Journalisten, nur dann können wir gemeinsam Erfolg haben. Und der Subtext ist natürlich, seid bitte nicht zu kritisch so. Und das ist aber falsch. Also Sportjournalisten sind nicht die ersten Fans des Landes.
Aber müssen die kritisch mit den Sportlerinnen und Sportlern sein? Also warum, also Mabri hat ja auch geschrieben, sie hätte sich einen positiven Beitrag gewünscht, nicht negative und provokante Fragen. Warum überhaupt negative und provokante Fragen? Also ich verstehe das intellektuelle Spiel, ja? Aber wem nutzt das denn überhaupt was außer den Reportern selbst? Also weil das sind SportlerInnen, das sind nicht die Funktionäre, denen man kritisch auf die Finger gucken muss. Die Leute haben ihr Bestes gegeben gerade.
Ja, aber natürlich muss ich schon auch eine Sportlerin fragen lassen, wenn sie eine schlechte Leistung gebracht hat oder eine nicht ausreichend gute, dass das so war und was der Grund dafür war. Also es gibt natürlich auch einen Anspruch an Spitzensportler, genauso wie es die an Politiker gibt, sozusagen ihre beste Leistung zu zeigen. Und wenn das nicht funktioniert hat, will man natürlich schon wissen und will auch die Öffentlichkeit wissen, warum. Ja. Also Aufgabe von Sportjournalisten ist es, wie auch bei Politik- und Wirtschaftsjournalisten, genau hinzuschauen, zu analysieren, zu erklären und irgendwie Missstände auch zu benennen. Und das im Kopf, finde ich, ist der Sportjournalismus schon insgesamt sehr auf so einer anderen Schiene unterwegs. Also da wird sich geduzt und da wird rumgekumpelt. Und ich fand auch die Interviews der Leichtathletik-EM eher zu affirmativ als zu kritisch. Ne? Also ich sehe da jetzt eigentlich keinen großen Grund zur Beschwerde. Weil diese Kritik ja auch kein Selbstzweck ist, sondern wenn ich als Sportjournalist was kritisiere, dann mache ich das ja nicht, weil mir das so großen Spaß macht, sondern in der Hoffnung, dass es in Zukunft besser wird. Und davon haben ja im Zweifel dann irgendwie alle was.
Wenn ich ein Interview mache, wenn ich eine Frage stelle, dann möchte ich ja irgendwie rauskriegen, was denkt der andere, was da so los ist. Und ich sehe da einen Sportreporter, der sagt, ja, du bist aber heute nicht so schnell gelaufen, wie du gestern gelaufen bist, was ist denn da los? Das ist doch keine Kritik, also da habe ich doch als Zuschauer überhaupt nichts von, wenn man mir sowas sagt. Also ich sehe das doch. Ja, der ist heute
langsam. Ja, aber man würde ja schon mehr wissen, warum. Ne? Also man würde schon
weil er heute halt langsamer gelaufen.
Naja, aber da gibt es ja verschiedene Gründe dafür, weiß ich nicht. Hat er schlecht trainiert? Hat er vor dem Wettkampf was Falsches gegessen? Gab es irgendwann einen Krampf? Oder also mich, vielleicht ist das dann auch meine sportjournalistische Brille, aber mich interessiert natürlich, warum haben Dinge nicht funktioniert, wie sie hätten funktionieren können? Und das ist schon irgendwie auch, da steckt schon auch ein Aufklärungsimpetus drin, den ich jetzt nicht komplett beiseite schieben würde. Ne? Also es ist schon, natürlich nervt das die Sportler, dass sie erzählen müssen, warum sie langsamer geworden sind. Aber wenn ich einen schlechten Text schreibe, dann fragen mich auch Leute, ja, was war denn da los? Und dann muss ich sagen, ja, war ich nicht gut drauf, war ich zu müde, musste vorher noch einen Podcast geben, auf den ich keine Lust hatte oder I don't know, weißt du? Also irgendwas ist ja dann da und das möchte man schon wissen, was?
So. Aber dein Text, der hat Wirkmacht. So Sportlerinnen, die haben ja keine Wirkmacht. Die laufen um die Wette und irgendwer gewinnt und ich gucke mir das an, weil es mir irgendwie Spaß macht, Leuten dabei zuzugucken, die um die Wette laufen. Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Qualität, wenn du als Journalist dich rechtfertigen musst, warum es nicht funktioniert hat, was du vorhattest. Oder vor allen Dingen auch als ich sag mal, Politikjournalist oder Wirtschaftsjournalist, wo ja tatsächlich Kritik angebracht ist. Im Sinne von die herrschenden Verhältnisse hinterfragen. So, ne?
Ja, ich würde die Wirkmacht von Sportlern gar nicht unterschätzen wollen. Also da gucken viele, also es gucken viele Kinder zu, die sich schon durchaus inspiriert fühlen, wenn sie da jemanden schnell rennen sehen. Also ich habe selbst eine Tochter und gucke mit der sehr gerne Leichtathletik im Fernsehen. Und ich merke schon, wie das in ihr kribbelt und man denken könnte, ach Mensch, das macht mir irgendwie Spaß, mich zu bewegen. Also das hat schon auch eine Wirkung sozusagen in den Nachwuchssport hinein. Und wir haben jetzt auch während der Leichtathletik-EM darüber geredet, dass viele die Sportler so sympathisch finden und die Leistungen so gut waren, dass man da schon auch wieder so ein Lagerfeuergefühl von Sport bringt eine Gesellschaft zusammen, Sport lässt auf etwas stolz sein. Ne? Also es gibt ja gerade nicht so viel, was in diesem Land funktioniert, aber das vergangene Sportwochenende zum Beispiel mit auch einem Schwimmweltrekord und vielen Europameisterschaftsmedaillen bei Schwimmern und Leichtathleten hat schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, naja, also ganz so schlecht kann das jetzt auch alles nicht sein. So, ne? Und das ist schon was ich nicht unterschätzen würde. Beim Fußball natürlich noch größer. Also der Gemütszustand einer Nation während einer WM oder wenn einer EM ist schon sehr, sehr stark an das sportliche Abschneiden gekoppelt. Wenn die mal ausscheiden, dann werden die großen Texte geschrieben. Ja, das mit dem Land geht's bergab und kein Wunder, dass nichts mehr funktioniert und so weiter. Also das würde ich nicht zu klein, da muss ich als Sportjournalist wirklich sagen, lass uns das nicht zu klein reden. Das ist, das hat mehr Macht auch nach außen hin, als man denkt. Also wenn ich mich im Ausland als Deutscher zu erkennen gebe, wäre ich wahnsinnig oft auf Sportmannschaften und Sportler angesprochen und weniger stark auf irgendwelche Wirtschaftsbosse, die sowieso niemand kennt oder Politiker. Ne? Also das ist schon eine Flagge, mit dem ein Land da wedelt irgendwie.
Du sagtest vorhin, du möchtest mit den Kollegen nicht tauschen müssen. Mein Eindruck ist, dass die kritischen Fragen, die gestellt werden, sehr oft sehr krampfhaft daherkommen. Liegt es daran, dass ich nicht so tief in der Sportberichterstattung stecke, oder sind die tatsächlich eher krampfhaft?
Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen menschlich. Man will ja gemocht werden und man will irgendwie ein lockeres Gespräch hinkriegen, will den Gesprächspartner nicht verärgern. Da fällt es schon auch menschlich nicht so leicht, dann eine kritische Frage zu stellen. Ich kann das total verstehen. Und die Frage ist natürlich, ob diese Situation unmittelbar nach dem Wettkampf der richtige Ort dafür ist. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Und trotzdem, finde ich, gehört es auch ein bisschen weit dazu. Und vielleicht gibt es ja auch Persönlichkeiten, die genau das total toll finden. Aber wie gesagt, diese Gratwanderung ist gar nicht so einfach. Und ich finde, das machen die Kollegen schon ganz okay. So, dazu steht ja immer noch ein Experte da, also jemand, der sozusagen auf Augenhöhe mit den Sportlern ist, der selbst früher in der Situation steckte. Ich glaube, da gibt es schon auch so einen Austausch, dass die da mal sagen, naja, das ist jetzt, glaube ich, eher nicht so Thema, lass mal lieber darüber reden, oder da könnten wir sie vielleicht eher kriegen, da könnten wir eher was rauskriegen von ihr oder ihm. Also das ist schon auch gegeben, denke ich.
Wenn das alles gar nicht so problematisch ist, warum reden wir dann gerade darüber? Und vor allen Dingen immer wieder. Also was ist eigentlich das Problem?
Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem gibt. Wir reden darüber, weil es natürlich immer wieder diese Interviews dann auch für so Highlight-Momente sorgen, die dann auf Social Media landen und über die Leute reden. Und man muss natürlich auch sagen, für die Sportler ist so ein Interview auch eine Chance, ne? Also sie haben, und das finde ich, haben viele Leichtathleten jetzt genutzt, sie haben durch ein Interview mindestens genauso groß eine Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie durch ihre Leistung, ja? Ob man das jetzt mag oder nicht als Sportjournalist, ja? Aber das ist so. Also ich glaube, man kann durch ein gutes Interview sehr, sehr viel gewinnen, und durch ein schlechtes auch viel kaputt machen. Und da haben die Leichtathleten und Schwimmerinnen wirklich durch ihre echte, bodenständige, sympathische Art sehr viel bewegt und bewirkt. Und man sieht halt diesen Sportlern an, wie viel sie für diesen Moment investiert und geopfert haben. Also selbst diese ganz kurzen Ausschnitte, nur diese, das sind ja, also wir reden ja da über 1-2 Minuten, die diese Interviews dauern.
Überhaupt, ja.
Genau. Und trotzdem denke ich bei vielen, Mensch, mit dem würde ich jetzt gerne mal eine Stunde quatschen. So. Mhm. Weil man ahnt, da ist wesentlich mehr dahinter. Wie gesagt, es ist ja auch so, dass Leichtathleten, Turner, also ich sage mir jetzt ganz blöd gesagt, viele außer Fußballer, ja, ich finde es mal ein bisschen blöd, so diese Sportarten gegeneinander auszuspielen, aber ich glaube,
ja, aber man sieht ja wirklich einen Unterschied. Also,
genau, ich glaube, Leichtathleten trainieren mehr, trainieren härter und verdienen natürlich deutlich weniger Geld, bis an der Grenze zu gar nichts. Ja? Also da muss die Deutsche Sporthilfe eingreifen, damit die Athleten überhaupt sich irgendwie über Wasser halten können und ihr Training so halbwegs finanzieren können. Und diese Diskrepanz im Lebensstil, im Habitus, auch vielleicht im Blick auf die Welt, die, finde ich, macht sich auch in diesen Interviews dann so ein bisschen bemerkbar. Also das sind einfach Leute, das merke ich immer wieder auch bei Olympischen Spielen, die brennen für ihren Sport. Ja, die brennen für ihren Sport, die leben für ihren Sport, die machen es eben nicht fürs Geld, weil es kaum Geld gibt, sondern die machen das, weil sie ein bisschen bekloppt sind. So. Und und das sind dann im Zweifel schon sehr, sehr interessante Typen, die man da, von denen man da, wie gesagt, in dem Fall jetzt nur Ausschnitte sieht, aber die alle ganz tolle Geschichten zu erzählen haben. Und die werden angerissen und das, glaube ich, gefällt den Leuten.
Du sagtest gerade, mit dem würde ich gerne mal eine Stunde reden. Ist das der Verbesserungsvorschlag? Also du sagst zwar, es ist eigentlich nicht wirklich ein Problem, die Art und Weise, wie wir da Interviews machen, insbesondere live unmittelbar nach den Wettkämpfen, aber vielleicht kann man es ja trotzdem so weit verbessern, dass sogar so Typen wie ich das interessant finden.
Ja, gibt es ja auch, ne? Also es gibt in den Öffentlich-Rechtlichen gibt es so Dokus. Wir sprechen auch oft mit Sportlern dann irgendwie auch eine Stunde. Dann kommt dann halt ein verschriftlichtes Interview raus. Aber das steckt dann auch kondensiert schon sehr viel drin. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass so ein großes Ereignis wie die EM das jetzt war, ja, so in den Sommerferien immer an so lauen Abenden, es kommt gerade eh nichts anderes im Fernsehen, das gucken dann halt Millionen Und auf so eine Doku muss man die Leute halt schubsen. Und auf so ein Interview, was wir führen, muss man die Leute halt auch schubsen. Da ist halt sozusagen das Publikum ist dann in dem Moment nicht da, wie bei so einer Live-Übertragung. Deswegen ist natürlich die Chance da, dass die Sportler dann auch ihre Geschichte erzählen können. Natürlich in dem Moment vor Ort viel, viel größer als dann später ausgeruht, wenn aber das Ereignis nicht mehr aktuell ist und die Leute sich fragen, okay, warum soll ich das jetzt lesen? So, ne? Das ist dann schon
ein Aufmerksamkeitsproblem, ne?
Genau.
Also zugunsten des Fußballs.
Genau, also da kommen wir jetzt in ganz andere Fragestellungen rein, nämlich eigentlich leben wir in einem Land, in dem die Monokultur Fußball herrscht. Ne? Also Fußball ist so dominant bei uns, dass es wahnsinnig viel aufrisst an Aufmerksamkeit und am Ende dann auch an Geld natürlich, weil das Geld natürlich der Aufmerksamkeit folgt. Ja? Und also es gibt wenig andere Länder auf der Welt, also Fußball ist in vielen Ländern die Nummer eins, keine Frage, aber es gibt wenig andere Länder auf der Welt, würde ich behaupten, in dem Fußball so eine große Vormachtstellung hat und so eine große Lücke danach klafft und so wenig für andere Sportarten übrig bleibt. Und auch deswegen war das jetzt so erfrischend, was jetzt die letzten Wochen da passiert ist, weil da eben auch mal andere Sportarten zeigen konnten, wie spannend ist, was für tolle Sportler sie haben und was da so möglich ist irgendwie.
Woran liegt das, dass bei uns ausgerechnet Fußball so prominent ist und alle anderen Sportarten? Aber ist das ein Presseversagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich fürchte, ich kann die nicht abschließend beantworten. Es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Also ist der Fußball, also wird nur über Fußball berichtet, weil die Leute eben das vor allem sehen wollen? Oder hat sich das so eingespielt, dass man denkt, die Leute wollen nur Fußball sehen und deswegen wird über Fußball berichtet?
Aber Tennis hat es ja mal funktioniert in den 1980er-Jahren.
Genau, es steht und fällt natürlich dann immer mit sozusagen großen Stars, großen deutschen Stars in anderen Sportarten. Ne? Wir hatten mal eine Tennisphase, wir hatten mal eine Formel-1-Phase. Also das gibt es dann schon noch punktuell immer wieder. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich halte es für eine sehr ungesunde Entwicklung. Also es gibt ja die Situation, dass selbst Dritt- und Viertligaspiele im Fußball live übertragen werden, ja, während irgendwie, weiß ich nicht, deutsche Meisterschaften im Schwimmen wirklich, also da reden wir dann über die deutsche Spitze, ja, und nicht über einen Unterbau, dass die dann kämpfen müssen, überhaupt zu sehen zu sein. Und ich bin selbst Fan eines unterklassigen Fußballvereins. Das ist da so ein bisschen auch Glashaus, ne? Aber das kann man schon für schwierig halten. Andererseits, wie gesagt, das Publikum ist ja da, sonst würden diese Spiele nicht übertragen werden. Also wir haben auch in der dritten Liga Stadien voll mit 20.000, 30.000 Zuschauern, was auch ein deutsches Alleinstellungsmerkmal ist, was ja irgendwie auch cool ist, aber natürlich zulasten der anderen Sportarten geht. Ich weiß es nicht, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht konsequenter es versucht, noch mehr darauf zu setzen, andere Sportarten zu zeigen. Aber da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie sehr spielen die anderen Sportarten mit, wie sehr lassen die sich in ihre Wettkampfpläne reinreden, um vielleicht eine sehr smoothe Übertragung zu gewährleisten, wie es zum Beispiel der Wintersport schafft. Ja? Also da läuft das ganz gut. Ja? Im Winter hat man ja auch nichts zu tun, kalter Sonntag, okay, ich gucke jetzt mal den ganzen Tag Wintersport und da haben dann...
Kommen aber auch immer nur diese komischen Antworten beim Wintersport.
Ne? Ja, das stimmt, aber da ist es immerhin gelungen, dass sozusagen die Ski-Alpinen und die Bobfahrer und die Biathleten, die haben ihre Zeitpläne so aufeinander abgestimmt, dass da das Fernsehen ganz smooth von einem zum anderen switchen kann und dann läuft es so wie in einem Guss durch. Das wird im Sommer jetzt auch versucht, ist aber nicht ganz so einfach. So.
Ich nehme also mit, der Trick für schönere Interviews wäre, die, ich nenne sie mal Randsportarten, etwas prominenter zu machen, sodass diese Leute öfter zu Wort kommen und dann die interessanteren, erfrischenderen Sachen sagen können, wie jetzt bei der Leichtathletik werden.
Ja, das kann man so zusammenfassen, ja.
Christian Spiller, vielen Dank.
Ich danke. Ciao, ciao.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.